Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Am Mikrofon ist Gerhard Schröder, herzlich willkommen. In Baden-Württemberg und Bayern haben die Unternehmen ein echtes Problem. Sie suchen händeringend Arbeitskräfte, finden aber oft keine. Und wenn sie doch welche gefunden haben, dann sollen die nicht bleiben dürfen. Das gilt zumindest für viele Flüchtlinge, die im Südwesten einen Job, aber keinen positiven Asylbescheid bekommen haben. Jetzt droht vielen die Abschiebung und dagegen setzen sich immer mehr Arbeitgeber zur Wehr. Sie fordern ein Bleiberecht für gut integrierte Flüchtlinge. Thomas Wagner hat mit Unternehmern und Flüchtlingen gesprochen.
Abdulli und Wiesweisenhardt, ist gut?
Ja, das weiß ich nicht gut, ja.
Obereisenbach, ein Dorf in der Nähe der Stadt Tettnang im Bodensee-Hinterland. Dort hat VD seinen Unternehmenssitz, ein führender Hersteller von Rucksäcken, Schlafsäcken und Outdoorjacken. Unter den 500 Mitarbeitern befindet sich auch Abdulli Bari, 34 Jahre alt. Er kam vor 3 Jahren als Flüchtling aus Gambia nach Deutschland und arbeitet nun als Plastikschweißer bei VD.
Ja, es ist sehr wichtig, wenn man dein Leben selber Geld verdienen. Wenn du hast die Kraft zu arbeiten, ist es besser, wenn du arbeitest und verdienst Geld selber. Ich finde, das ist sehr wichtig.
Abdulli wird geschätzt von seinen Kollegen, von seinen Chefs. Sein Geschick ist beachtlich, seine Deutschkenntnisse ebenso. Und dennoch hat er ein Problem.
Die Situation, ich habe Ablehnung bekommen vom BAMF. Jetzt ist warten.
Job gefunden, Deutsch gelernt, jeden Tag bei der Arbeit und trotzdem. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, kurz BAMF, hat seine Fluchtgründe nicht akzeptiert und seinen Asylantrag abgelehnt. Und damit ist Abdul Bari nicht alleine bei VD.
Heute beschäftigen wir 12 Geflüchtete, davon 11 in Festanstellung und einen Auszubildenden. Ja, also 7 der Kollegen, bei denen schaut es nicht gut aus. Die haben einen Ablehnebescheid bekommen.
So Lisa Fiedler, bei VD unter anderem für die Integration der Flüchtlinge zuständig. Dass 7 von 12 im Unternehmen beschäftigte Flüchtlinge nun damit rechnen müssen, alsbald aus Deutschland ausgewiesen zu werden, obwohl sie gut integriert sind und jeden Tag zur Arbeit kommen, will Lisa Fiedler nicht so recht einleuchten.
Für uns als Arbeitgeber ist es eine echt schwierige Situation, weil wenn die 7 Mitarbeiter, die von Abschiebungen bedroht sind, wirklich ihre Arbeitserlaubnis verlieren oder eben im schlimmsten Fall abgeschoben werden, dann fehlen uns da wirklich massive Arbeitskräfte.
Und mit diesem Problem ist VD nicht alleine.
Herr Rakipowski, was machen Sie jetzt mit den Teilen?
Diese Teile jetzt wie waschen mit Nitro.
Okay.
Und später die
Grünkraut, eine Gemeinde im oberschwäbischen Landkreis Ravensburg. In der Produktionshalle seines Unternehmens Farbpunkt, das sich auf Oberflächenbeschichtungen spezialisiert hat, unterhält sich Firmenchef Jürgen Rudeck mit Nerd Rakipowski. Er ist ebenfalls vor 3 Jahren aus seiner Heimat Mazedonien nach Deutschland geflüchtet, arbeitet seitdem in Jürgen Rudecks Unternehmen.
Ich arbeite mit Metall hier, Farbe machen auch. Waschen? Ja, besser arbeiten. Was machst du zu Hause? Ich bin ein junger Mann und ich kann arbeiten noch. Das ist von alten Männern, kann bleiben zu Hause.
Doch obwohl er noch kein alter Mann ist, musste Nerd Rakipowski bereits mehrere Wochen zu Hause bleiben. Mazedonien gilt als sicheres Herkunftsland. Das bedeutet, die Anerkennung als Flüchtling ist schwierig. Die zunächst ausgestellte Arbeitserlaubnis wurde erst widerrufen, dann doch verlängert. Allerdings nur zeitlich befristet. Doch nicht nur der Mazedonier muss um seinen Verbleib in Deutschland bangen, sondern auch ein weiterer Flüchtling aus Gambia, den Jürgen Rudig bereits beschäftigt hatte und dessen Arbeitserlaubnis bereits erloschen ist.
Bei dem Herrn Jankuba, der aus Gambia kommt, ist es so, dass er kein Originaldokument aus Gambia vorlegen kann, also keine Geburtsurkunde. Der Stand ist der, dass Gambia nachträglich jetzt keine Geburtsurkunden mehr ausstellt. Das heißt, der Herr Jankuba hat nie eine Chance, an so ein Dokument zu kommen. Und die deutsche Gesetzgebung sagt so, wenn er dieses Dokument nicht beibringt, verliert er seine Arbeitserlaubnis.
Und über kurz oder lang auch seinen Aufenthaltstitel. Jürgen Rudeck kann all das nicht verstehen.
Da frage ich mich, der arbeitet gut, der integriert sich. Das ist der Herr Jankuba und gut ist es. Diese Menschen, die hier aus der Arbeit kommen, die wollen sich ja integrieren. Die sind zum Teil schon sehr gut integriert, die sprechen Deutsch. Und diese Menschen wollen arbeiten und wir brauchen diese Menschen.
Wohl wahr, denn gerade Mittelständler im Raum Bodensee-Oberschwaben, wo quasi Vollbeschäftigung herrscht, sind auf jede Arbeitskraft angewiesen. Fällt jemand aus, dürfen Flüchtlinge nicht mehr arbeiten, kostet das die Unternehmen Geld. Viel Geld, rechnet Lisa Fiedler von VD vor.
Dadurch, dass eben Teil der Geflüchteten bei uns auch direkt in der Produktion arbeitet, müssen wir dann mit einem Produktionsausfall im schlimmsten Fall von 250.000 Euro rechnen.
Also ich habe hier mal eine Rechnung aufgemacht, was der Steuerzahler bezahlen muss. Das bedeutet, wenn der...
Zurück im Büro von Jürgen Rudeck in Grünkraut. Auf einer großen weißen Pinnwand fügen sich Zahlen zu Tabellen zusammen. Rudeck hat dort nicht nur seine eigenen finanziellen Einbußen als Folge möglicher Arbeitsverbote für die Flüchtlinge aufgelistet. Vielmehr kostet das auch den Steuerzahler ordentlich Geld. Die Lohnsteuer, die auch Flüchtlinge zahlen, fällt weg. Zudem müssen die, wenn sie nicht arbeiten dürfen, auch noch von staatlichen Sozialleistungen leben.
In unserem Bereich Baden-Württemberg, Oberschwaben, Bodenseeregion sind 2500 Menschen davon betroffen, dass die Arbeitserlaubnis entzogen wird. Das bedeutet, dass im Jahr, aufs Jahr hochgerechnet, 36.025.000 Euro dem Steuerzahler zur Last fallen.
Ob die Rechnung von Jürgen Rudeck so ganz genau stimmt, sei einmal dahingestellt. Fakt ist aber, im Raum Bodensee-Oberschwaben rechnet eine ganze Reihe von Mittelständlern ähnlich. Auch bei ihnen drohen Arbeitsverbote für Flüchtlinge. Die Unternehmen haben sich in der Vereinigung Bleiberecht zusammengeschlossen und fordern die Kehrtwende, nämlich eben das Bleiberecht für Flüchtlinge mit festen Jobs, den sogenannten Spurwechsel. Auf ein Einwanderungsgesetz, das irgendwann in Zukunft mal kommen soll, wollen sie nicht warten, erläutert Lisa Fiedler von VD Tettnang.
Aus unserer Sicht ist es nicht praktikabel, dass wir sagen, okay, diese Mitarbeiter, die verlieren wir jetzt und dann über das Einwanderungsgesetz nächstes Jahr holen wir uns neue Mitarbeiter. Also neben dieser langfristigen Lösung brauchen wir aber jetzt dringend eine kurzfristige Lösung für die Menschen, die jetzt heute schon in Deutschland sind, die sich gut integriert haben, die die Sprache sprechen.
Unternehmer Jürgen Rudeck aus Grünkraut hat auch schon sehr konkrete Vorstellungen darüber, wie diese pragmatische Lösungen aussehen könnten. Ein Flüchtling, für den ein Spurwechsel in Frage komme, müsse ein paar Bedingungen erfüllen.
Er muss meiner Meinung nach jetzt nicht wissen, wer unser erster Bundespräsident war und so weiter und so weiter. Er muss Deutsch lernen, Umgangsdeutsch muss er lernen und muss zeigen, dass er sich in unsere Gesellschaft mit einfügt. Also der muss sich jetzt unterordnen, er soll sich halt einfügen, soll sich anständig verhalten, was die meisten auch machen. Und dann hat er eine Arbeit und dann gibt der Arbeitgeber durch seinen Arbeitsvertrag eine Bürgschaft ab. Das heißt, ich bin mit diesem Mensch zufrieden, er arbeitet bei mir, er kann bei mir arbeiten, er erbringt seine Leistung und kriegt von mir einen Arbeitsvertrag. Und dann darf er bleiben und arbeiten, klar.
Wichtig erscheint Jürgen Rudeck auch, dass sich solche Regelungen nicht nur auf sogenannte Fachkräfte beziehen.
Ich brauche auch Helfer im Helferbereich, die Verpackungen machen, die Vorarbeiter machen und so weiter. Wenn man jetzt die Politik hört, die redet immer nur vom Fachkräftemangel. Es mangelt nicht nur an Fachkräften, es mangelt an alle Mitarbeiter. Wir brauchen nicht nur den Bauingenieur, wir brauchen auch den, der Schubkarre schiebt. Auf Schwäbisch gesagt, ganz einfach.
Eindrücke aus Baden-Württemberg von Thomas Wagner. Für Jugendliche sind das eigentlich fantastische Zeiten. Fachkräftemangel, zu wenig Auszubildende, unbesetzte Lehrstellen. Die Chancen für Schulabgänger, eine Ausbildungsstelle zu finden, sind heute so gut wie lange nicht. Und trotzdem finden jedes Jahr Zehntausende keine Ausbildungsstelle, denn jedes Jahr verlassen Zehntausende die Schule ohne Abschluss. Und ohne Schulabschluss ist es eben schwer, eine Ausbildung oder einen Job zu finden. Die Kölner Tages- und Abendschule will das ändern. Hier können Jugendliche einen zweiten Anlauf nehmen. Und überraschend vielen gelingt das auch. Jessica Sturmberg berichtet.
Die Tages- und Abendschule TAS in Köln ist von außen recht unscheinbar. Kein großer Schulhof, keine eigene Turnhalle, keine Aula, kein typisches Schulgelände.
Wir hätten gerne ein schöneres Gebäude.
Erzählt Gudrun Hersebrock, Schulleiterin der TAS. Das ehemalige Verwaltungs- und jetzige Schulgebäude wird derzeit saniert. Neue Elektroleitungen werden verlegt, Wände müssen neu verputzt, ein Vordach erneuert werden. Rund 1100 Schüler werden an der TAS unterrichtet. Sie alle suchen eine zweite Chance. Sie wollen ihren Schulabschluss nachholen. Die Gründe, warum es im ersten Anlauf nicht geklappt hat, sind vielfältig. Ein problematisches Elternhaus, Drogen, eine langwierige Krankheit oder Flucht aus einem unsicheren Land. Der Unterricht an der TAS findet entweder vormittags, nachmittags oder abends statt, je nachdem, wann die Schüler Zeit haben. Viele arbeiten nebenher, müssen sich um ihre Familie kümmern oder anderen Verpflichtungen nachgehen.
G von X hat den Scheitelpunkt bei 0, 2. Das sammeln wir jetzt einfach.
Matheunterricht in einem vierten Semester für den mittleren Schulabschluss. In einem Semester, also einem Halbjahr, wird so viel Stoff vermittelt wie in einem kompletten Schuljahr an einer Realschule.
Welchen Scheitelpunkt hat Q von X?
Also das ist eine sehr kurze und knappe Zeit für uns und da müssen wir uns echt dran halten, wenn wir alles in der Zeit schaffen wollen. Wir arbeiten jetzt schon mit ZAP-Vorbereitungen.
Erzählt Kira, 20 Jahre alt. ZAP steht für zentrale Abschlussprüfung für den Realschulabschluss oder die Fachoberschulreife. Alle Abschlüsse an der TAS sind staatlich anerkannt. Die Prüfungen unterscheiden sich nicht von denen an den Regelschulen. Verlangt wird das Gleiche, nur in kürzerer Zeit.
Das waren die drei, die nach oben aufgehen.
Diese Schule ist jetzt quasi meine zweite Chance, an den FOR, also die Abkürzung für Fachoberschulreife, ranzukommen, dem ich jetzt schon lange, lange hinterherjage.
Erzählt Kira. Sie ist in Bayern zur Schule gegangen. Nach vielen Umzügen ist sie in Köln gelandet und will jetzt mit 20 ihren Schulabschluss nachholen.
So, Sie sind die Einzige jetzt leider, die von der Gruppe 2 heute da ist. Was haben Sie beobachtet?
Ich habe keine gestaubt, ganz keine gestreckt.
Wunderbar.
Bislang läuft es gut, sagt sie, und schmiedet Pläne für die Zukunft. Wenn sie den mittleren Schulabschluss geschafft hat, will sie weitermachen und auch noch die Fachhochschulreife erwerben, vielleicht studieren. In der Pause erzählt Tischnachbarin Marie, dass sie gerne eine Ausbildung zur Bauzeichnerin machen würde, so wie ihr Vater. Sie kennt den Beruf durch ihn gut, mag das Umfeld, hatte aber bisher kein Glück. Marie ist 35, hat einen kleinen Sohn und kam 2013 aus dem Iran nach Deutschland. Am liebsten hätte sie gleich mit der Ausbildung zur Bauzeichnerin angefangen.
Ich habe mein Abitur von meinem Land, aber leider bin ich ein bisschen niedrig eingestuft. Und ich musste von der 9. Klasse anfangen. Ja, dann habe ich das gemacht, weil ohne Schulzeugnisse, was kann man machen?
Ihr ist wichtig, dass sie nun schnell einen Abschluss bekommt, damit sie endlich in ihrem Traumberuf arbeiten kann. Dass die meisten Schüler der TAS ihre Abschlüsse in sehr viel kürzerer Zeit schaffen als auf den Regelschulen, hänge damit zusammen, dass sie sehr motiviert seien, oft auch schon Wissen mitbrächten, erklärt Schulleiterin Gudrun Hersebrock. Die Probleme, wenn es nicht läuft, lägen meist woanders.
Die Eltern sind, was weiß ich wo, wenn sie überhaupt da sind, kümmern sich gar nicht, es sei denn, es geht um Geld. Und die Ausländer eben, weil sie damit beschäftigt sind, ihre Entwurzelungserfahrung zu verarbeiten, einen neuen Platz zu finden, die Sprache zu lernen. Für die ist das auch sehr, sehr schwer. Wie tickt dieses Land eigentlich?
Bei Frauen vielfach mit Migrationshintergrund sind es oft eine frühe Schwangerschaft, mangelnde familiäre Unterstützung und manchmal auch häusliche Gewalt, die die berufliche Perspektive einschränken. Sozialpädagogin Ulrike Paul hat in der Vergangenheit oft beobachtet, dass die Männer zunächst nichts dagegen hatten, dass ihre Frauen zur Schule gehen, dann aber ihre Meinung änderten.
Und als sie aber gemerkt haben, dass das für sie dann etwas nachteiliger wird, dass die Frau dann selbstbewusster wird, dann hat man gesagt, nee, jetzt lass das mal sein, ich unterstütze dich nicht mehr. Aber das hat sich gebessert in den letzten Jahren.
Die Leiterin des sozialpädagogischen Bereichs, Marie-Therese Hohmann, hat bewusst Zettel mit Telefonnummern für die Notrufseelsorge an den Toiletten angebracht. Kleine Abreißzettelchen, damit die Frauen wissen, wo sie sich zu jeder Zeit hinwenden können.
Und es ist wirklich erstaunlich, die Abreißzettelchen aus den Toilettenräumen sind weg, werden abgerissen. Das zeigt, dass einfach viel Bedarf an Beratung da ist.
Praktisch jeder, der an der TAS seine zweite, manchmal auch dritte oder vierte Chance sucht, hat in seinem Leben ein schweres Päckchen zu tragen. So drückt es Schulleiterin Gudrun Hersebrock aus. Bei Ilias, der gerade an der TAS begonnen hat, um den Realschulabschluss nachzuholen, waren es falsche Freunde, wie er erzählt.
Ich habe dann viel Mist gebaut. Dann bin ich nicht in die Schule gegangen, dann gehe ich heute nicht, dann gehe ich morgen, so ungefähr.
Und irgendwann ging er gar nicht mehr hin.
Ich bin sehr, sehr früh abgegangen. Ich bin in der 9. Klasse abgegangen damals. Ich war,
ohne Zeugnis?
Ja, ich habe gesagt, zwar ist mir alles egal, aber man ist natürlich jung. Man trifft voreilige Entscheidungen. Man überlegt nicht, was man macht.
Jetzt ist er 24, hat einige Jahre im Einzelhandel gearbeitet, Supermärkte geleitet, wie er erzählt, und möchte noch mehr aus seinem Leben machen.
Ich möchte ein qualifiziertes Zeugnis, damit ich einfach weiterkomme.
An der Tages- und Abendschule gibt es keine Schulpflicht. Alle, die sich hier anmelden, wollen in der Regel mehr aus sich machen. Doch oft müssen sie erst mal ganz andere Probleme lösen, sagt Gudrun Hersebrock.
Also wenn man keine Wohnung hat oder Gerichtsprozesse oder was auch immer hat, dann kann man sich nicht auf Schule konzentrieren. Da muss erstmal Ruhe reinkommen, weil wenn man diese Ruhe nicht hat, kann man auch nicht lernen.
Darum, und das ist das Besondere an der TAS, kümmern sich neben den 61 Lehrern 30 Sozialpädagogen um die Schüler. Sie sind für sie da, hören sich ihre Probleme an, reden mit Familienangehörigen, mit Ämtern, halten den Kontakt auch über die Schulzeit hinaus, betreuen die Schüler, wenn die zum Beispiel eine Ausbildung anfangen, und vermitteln, wenn es Probleme gibt im Betrieb.
Manche sind alleine, manche hatten eben nie ein Elternhaus, die sich um die kümmern. Und dann haben sie hier jemanden, dem sie das sagen können, was sie für Probleme haben, und der setzt sich dann wiederum für sie ein. Und das ist das, was die dann in Ausbildung hält, dass einfach die Probleme, die da entstehen, und es entstehen ja an jedem Arbeitsplatz irgendwo Probleme, da hilft einem ein anderer bei, die erstmal zu bewältigen.
Erklärt Marie-Therese Hohmann. Diese Betreuung während der Zeit an der TAS und auch noch danach zahlt sich aus. 70% der Schüler schaffen einen Abschluss und haben zugleich eine Anschlussperspektive, fast die Hälfte davon auf dem ersten Arbeitsmarkt. 10% machen einen weiteren Abschluss auf der TAS oder gehen auf eine andere weiterführende Schule. Manche starteten noch richtig durch, erläutert Marie-Therese Hohmann. Die sozialpädagogische Betreuung sei eine echte Erfolgsgeschichte, in die die Schule viel investiere. Denn nur eine der 30 Stellen wird vom Land finanziert. Alle anderen über Drittmittel, die ständig neu eingeworben werden müssen, immer befristet sind und einen hohen bürokratischen Aufwand mit sich bringen. Aber die Arbeit lohne sich, ist Schulleiterin Gudrun Hersebrock überzeugt.
Wenn wir die Zeugnisse verteilen, ich bewundere manche Schüler wirklich, wenn die tagsüber arbeiten und abends zur Schule gehen, das heißt, die haben ja viel weniger Zeit und viel größere Probleme. Also das ist schon eine tolle Leistung, wenn die das schaffen.
Die Reportage von Jessica Sturmberg.